Das Predigtwort zum heutigen Sonntag stammt aus dem Evangelium nach Matthäus im 11. Kapitel. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand kennt den Vater, und niemand kennt den Sohn als nur der Vater, und niemand kennt den Vater als nur der Sohn, und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Liebe Brüder und Schwestern, woran erinnern Sie sich besonders gerne, wenn Sie an Ihre Schulzeit denken? Vielleicht denken Sie an die Vorfreude auf den ersten Schultag kurz vor Ende der Sommerferien. Vielleicht erinnern Sie sich auch besonders gerne, als Sie zum ersten Mal einen Rucksack kurz vor der Einschulung gekauft haben. Und vielleicht erinnern Sie sich auch noch, wie diese Vorfreude Woche für Woche nachließ, als dieser Rucksack immer schwerer mit Büchern wurde, für die Hausaufgaben oder später für die Prüfungen. Ja, die Schulzeit war nicht und ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Ob ganz klassisch in schweren Büchern oder vielleicht schon heute in der digitalen Cloud abrufbar. Egal ob durch Auswendiglernen und Frontalunterricht oder durch interaktiven Unterricht auf Augenhöhe. Die Vorgaben und Erwartungen, die man an die Kinder stellt, sind keine leicht zu tragende Last. Schließlich soll im Klassenzimmer sollen nicht nur elementare Kenntnisse und Kompetenzen vermittelt werden. Politik und Gesellschaft erwarten vielmehr, dass gerade hier die heranwachsende Jugend für eine Zukunft ausgerüstet wird, die von vielen Ungewissheiten und verunsichernden Veränderungen charakterisiert wird. Was Politik und Gesellschaft heute bewegt, der wachsende Druck des Niedriglohnsektors, die Herausforderungen der voranschreitenden Digitalisierung, die schwerwiegenden Konsequenzen des demografischen Wandels, ja und nicht zuletzt der Klimawandel, lassen ihren sichtbaren Abdruck in Lehrplänen und Bildungskonzepten und füllen so den Schulrucksack der Kinder mit neuen Aufgaben, neuen Herausforderungen, aber auch mit neuen Chancen, Verantwortung zu übernehmen, wie uns dieses Jahr ja die Friday for Future-Bewegung Freitag für Freitag zeigt. Dass uns im Bibeltext zum heutigen Reformationssonntag Jesus als Lehrer in Erscheinung tritt, ist bestimmt nicht weit hergeholt. Buchdruck und Bibelübersetzung befreiten die Bibel vom Joch der kirchlichen Vormundschaft und stellten sie grundsätzlich allen zur Verfügung. Und alle sollten die Bibel lesen können. Darum war die Reformation auch eine Bildungsbewegung. Katechismen wurden geschrieben, Schulen gegründet. Mit der Zentralität von Jesus Christus für den Glauben nimmt gerade auch die Schrift eine entscheidende Rolle im Glaubensleben der einzelnen Christen und der Kirchengemeinden ein. Zurück zu den Quellen war ein zentrales Stichwort der Reformationszeit. Nicht menschliche Überlieferungen, sondern das allein in der Schrift lebendig erhaltene Wort Gottes soll Lehre und Handeln der Kirche bestimmen. Was die Reformation ausmachte, war nicht nur einfach Erneuerung, sondern Erneuerung durch die Rückbesinnung auf das Ursprüngliche, auf das Alte. Gerade in Zürich hat man aus dem Wunsch, Gottes Wort den Christen nahe zu bringen, Taten folgen lassen und mit der Prophezei zum Beispiel ein theologisches Bildungsinstitut auf die Beine gestellt, in welchem zukünftige Prediger und Theologen lernen sollten, sich am hebräischen und griechischen Urtext der Bibel wieder mühevoll abzuarbeiten, damit sie Gottes Wort klar und unmissverständlich vor die Menschen bringen könnten. Und gerade diese Rückbesinnung auf das Wort Gottes, auf das Wort der Schrift, strahlte auch auf die Gesellschaft aus. Die Armenfürsorge wurde neu organisiert und die Aufgabenteilung zwischen Staat und Kirche wurde präziser definiert. Auch die mittelalterliche Kirche präsentierte sich gerne als Lehrerin. Und sie war eigentlich gar keine besonders strenge Lehrerin, wie man heute vielleicht vermuten würde. Als kirchlich sozialisierter Mensch musste man sich nicht besonders intensiv mit dem ausgeklügelten Lehrsystem der römischen Kirche auseinandersetzen. Es war ausreichend, dass die Kirche stellvertretend für die Gläubigen den rechten Glauben hütete und auslegte und die moralische Messlatte definierte. Nur in Frage stellen sollte man die kirchliche Autorität nicht. Auch in der Seelsorge erwies sich die Kirche als eine milde Zuchtmeisterin. Weil man sich vor einem strengen Richtergott fürchtete, konnte man umso mehr mit einer sanftmütigen Mutter rechnen. Gerade die weit um sich greifende Heiligenverehrung und die Marienfrömmigkeit machte die Angst vor dem Gericht Gottes durchaus erträglicher. Wer getauft war und wer sich an die Fastenordnung hielt und einmal pro Jahr zur Beichte ging, erfüllte auf jeden Fall schon mal die Mindeststandards christlichen Lebens. Man glaubte an das Gute im Menschen und an seine Fähigkeit, seinen moralischen Pflichten nachzukommen. Und im Wissen um die menschliche Schwachheit war der Umgang mit der Sünde daher auch von einer erstaunlichen Pragmatik geprägt. Durch das Heranziehen von Beichtbüchern wusste man ganz genau, fast schon durch das Anwenden von Logarithmusgleichungen, für welche Art von Sünden man welche Art von Bußübungen leisten musste. Und weil Sünde und Vergebung messbar waren, konnte man auch für das seelische Wohl der eigenen Verwandten sorgen und stellvertretend für diese ihre Bußschuld abbezahlen. Ja, gerade der Ablasshandel der mittelalterlichen Kirche stand im Zeichen eines tief verwurzelten ökonomischen Denkens, das wir eigentlich so nur aus der Moderne kennen. Nicht nur Sünde, sondern auch das Glück war messbar. Für diejenigen, die sich mit diesem Mindeststandard, mit dieser Elementarausbildung im christlichen Glauben nicht zufrieden gaben, hielt die Kirche natürlich auch weitere religiöse Angebote bereit, welche auf die individuellen Bedürfnisse besonders gut abgestimmt waren. Wie heutzutage an der Universität konnte man sich durch das breite religiöse Angebot stets neue Credit Points ansammeln und den eigenen Glauben vertiefen und dem Himmel stets ein bisschen näher kommen. Nicht nur Mönche und Nonnen, die sich sozusagen vollzeitlich dem christlichen Leben widmeten, war es gegönnt, ihre religiösen Ideale zu verfolgen. Nein, am Vorabend der Reformation blühten gerade in den Städten viele Laienbruderschaften, die gerade für berufstätige Christen eine spirituelle Lehrengemeinschaft bieten konnten. Unter der Anleitung von spirituellen Spezialisten konnte man das eigene seelische Leben erkunden und vertiefen. Gerade die Betrachtung und Verinnerlichung der Kreuzesleiden Jesu stand in den Jahren vor der Reformation dabei hoch im Kurs. Der Leidenstod des Gottessohnes, eigentlich Stein des Anstoßes im Christentum, wurde zum Gegenstand wohltemperierter Gefühle. So oder so traute man der Mystik und der Spiritualität schon damals eine Erneuerung und Wiederbelebung der Kirche zu. So ausdifferenziert und ausgeklügelt das christliche und das kirchliche Leben auch war, das alles ließ nicht erahnen, welche tiefgreifende Veränderungen die Reformation mit sich bringen würde. Der Gelehrtenkreis um den Zürcher Reformator Huldrych Zwingli hat durch die mühevolle und detailverfressene Beschäftigung mit der Heiligen Schrift Einsichten gewonnen, die das bisherige System nicht nur in Frage stellten, sondern sogar als gottwidrige Bevormundung des Glaubens durch menschliche Institutionen erschienen ließ. Die Botschaft der Rechtfertigung des Sünders allein aus Gnade ließ keinen Platz mehr für den Anspruch des Menschen, selber nach Gott greifen zu können. Wie Luther hat dabei auch Zwingli seine reformatorische Entdeckung mit bestimmten Bibelworten gut und prägnant zusammenfassen können. Für Zwingli waren es gerade die Worte aus dem heutigen Predigtext, die immer wieder in seinen Schriften und Predigten auftauchten. Schon im Zusammenhang mit dem Ihnen vielleicht bekannten Zürcher Wurstessen, mit dem sich Zwingli gegen die damals geltende Fastenordnung wandte, schon in der Predigt, die in diesem Zusammenhang geschrieben wurde, nimmt Zwingli die Worte aus unserem Predigtext auf. Er schreibt: Man muss jetzt nur das edle Angesicht Christi, das von belastender menschlicher Überlieferung übertüncht, entstellt und verschmiert worden ist, wieder reinigen und säubern. Dann wird uns Christus wieder lieb. Wir spüren dann, dass sein Joch sanft ist und seine Last leicht. Ähnlich wie der Apostel Paulus im Römerbrief, den wir heute gehört haben, sagt auch Zwingli, dass gerade die Fastengeboten und die anderen menschlichen Satzungen der Kirche die Christen mit dem Versprechen betrügen würde, dass der Mensch aus eigener Kraft Gottes Gnade erzwingen könne. In Wahrheit vermögen diese Gebote aber nichts weiteres, als den Menschen auf seine eigene Sünde zurückzuwerfen. Denn wo ein Gebot aufgestellt wird, erlebt sich der Mensch eben auch als Sünder, der dieses Gebot immer wieder bricht. Gottes Gnade hingegen kann und will dem Menschen nur von außen zugesprochen werden, wie ein Joch, das auf die Schulter gelegt wird. Nicht ein in uns angeborener oder verborgener göttlicher Funke, welcher von innen heraus aktiviert oder befördert werden müsste, auch nicht ein angelerntes Wissen von Gott und von dem, was er von uns fordert, und auch nicht das, was an uns liebenswürdig erscheint, sondern nur das äußerlich wahrnehmbare Wort von der Rechtfertigung des Sünders schenkt Gewissheit über unserem Stand vor Gott und vor dem Nächsten. Nicht nach innen, sondern nach außen will uns Gottes Gnade locken und unsere Blicke richten in Richtung Gott und den Nöten unseres Nächsten. Dabei ging es Zwingli wie auch Luther nicht darum, die Lehre von einem zürnenden Gott mit der Lehre vom liebenden Gott zu ersetzen, der um uns herum eine Wohlfühloase schaffen möchte. Unser Predigtext spricht nicht davon, dass Jesus dem Menschen seine Last abnehmen will, sondern dass er ihm seine Last auferlegen will. Die Verheißung auf Vergebung will nicht einfach ein gutes Gewissen schaffen, das von Schuld und von Verantwortung nichts mehr weiß, sondern will gerade ein zerknirschtes und anklagendes Gewissen aufrichten. Die in der Auferstehung begründete und geschenkte Hoffnung schließt nicht die Augen vor dem menschlichen Leid, sondern bewährt sich darin. Die Gnade Christi macht nicht tatenlos, sondern ruft in die Nachfolge und lässt an den Nöten der Mitmenschen teilhaben. Das haben Christen und Christinnen weltweit immer wieder leibhaftig erfahren und erleben müssen. In vielen Ländern werden Menschen christlichen Glaubens wegen ihres Glaubens diskriminiert oder sogar verfolgt. Und das bis heute. In der Terrorherrschaft des sogenannten Islamischen Staates blieb den Christen oft keine Wahl übrig, als ihr Hab und Gut auf die eigene Schulter zu laden und in anderen Gegenden der Welt eine neue Heimat zu suchen. Als ich letztes Jahr mit Kollegen aus München durch Armenien reiste, hatte ich auch die Gelegenheit, das Museum zu besuchen, welches dem Gedenken an den Völkermord an den Armeniern durch die osmanische Staatsmacht Anfang des letzten Jahrhunderts gewidmet ist. Das Schicksal dieser christlichen Bevölkerung steht auch stellvertretend für das ganze Leid, welches im Laufe des 20. Jahrhunderts ethnischen und religiösen Minderheiten zugefügt worden sind. Und auch den hier aus Hundwil stammenden Jakob Künzler hat das besagte Museum in die eigene Dokumentation aufgenommen. Bestimmt sind mehrere unter Ihnen mit dieser beeindruckenden Person bestens vertraut. Berührt hat mich dabei vor allem, mit welcher Tatkraft und Hingabe er und andere Christen und Christinnen vor Ort sich um die Waisenkinder und Witwen gekümmert haben, nachdem sie selber Zeugen wurden von willkürlicher Gewalt und Massendeportationen. Ein ganz konkretes Zeichen der Hoffnung ist dabei im Libanon sichtbar geworden. Ein Land, das in den nächsten Jahrzehnten immer wieder von Bürgerkriegen und Gewalt heimgesucht worden ist. Dort im Libanon hat Künzler eine Teppichknüpferei aufgebaut und für hunderte verwaiste Mädchen eine Ausbildung zu Teppichweberinnen ermöglicht. Nicht eine vage Hoffnung auf bessere Zeiten und auch kein Zweckoptimismus, zu dem der Lauf der Geschichte hätte führen können, sondern die nur außerhalb der menschlichen Geschichte liegende Hoffnung, die Gott von uns von außen wie ein sanftes Joch auferlegt, konnte sich in diesem unermesslichen Leid bewähren. Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen, bekennt Martin Luther im Lied, welches wir auch zum Ausgang des Gottesdienstes singen werden, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen, der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nicht, das macht er ist Gericht, ein Wörtlein kann ihn fällen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.